Die rote Pille, Incels, Kinder, die aus dem Sexualkundeunterricht genommen werden, die Angst davor, dass Nationen aussterben und Frauen in der Sauna von falschen Transfrauen belästigt werden. All diese und noch viele andere Scheinargumente, Zerrbilder und Verschwörungstheorien lassen sich unter dem Begriff Antifeminismus zusammenfassen.
But it is also true that this is a new.
Es ist eine neue neokonservative Kraft, die sich gegen Gleichheit, gegen LGBTIQ-Rechte, gegen Feminismus und so weiter positioniert. Dieser neuen Realität müssen wir ins Auge sehen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir im Moment eine gute Antwort darauf oder eine Gegenstrategie haben.
Es ist eben nicht dieses simple, wir haben irgendwie eine emanzipatorische Bewegung, eine Bürgerrechtsbewegung zum Beispiel, und darauf folgt dann so ein kleiner Rückschlag und eigentlich geht es aber voran und ist progressiv. Und da wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
Aktuell leben 75% der Menschheit in Staaten mit autoritären oder ultrarechten Regierungen. Und ich sehe da einen Zusammenhang zu dem Ausstieg von Bewegungen, die versuchen, aus der Krise einen Vorteil zu ziehen und die Rechte von benachteiligten Gruppen zurückzudrängen.
In dieser dreiteiligen Reihe von Our Voices, Our Choices widmen ich, Franziska Walser, und meine Kolleginnen Emily Thomay und Vanessa Löwel uns verschiedenen Aspekten von Antifeminismus. Mit dem Ziel, dass ihr nach dem Hören verbreitete Narrative enttarnen könnt. Dass ihr versteht, wie sich AkteurInnen international vernetzen und finanziell unterstützen. Und was wir tun können, um antifeministischen Tendenzen, die längst auch in politischen Institutionen wie der EU und der UN angekommen sind, etwas entgegenzusetzen.
Our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Antifeminismus ist keine neue Bewegung. Solange es den Kampf um gleiche Rechte gibt, solange gibt es auch organisierten Widerstand dagegen. Meist von denen, die dabei etwas zu verlieren haben. Privilegien, Positionen, Deutungshoheit. 1902 schrieb die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm in ihrem Buch »Die Antifeministen«: »Die Frauenfrage der Gegenwart ist eine akute geworden. Auf der einen Seite werden die Ansprüche immer radikaler, auf der anderen die Abwehr immer energischer. Letzteres ist erklärlich. Je dringender die Gefahr der Fraueninvasion in das Reich der Männer sich gestaltet, je geharnischter treten ihr die Bedrohten entgegen.« Drängende Forderungen auf der einen Seite, Abwehr auf der anderen. Vieles von dieser 120 Jahre alten Aussage passt auch auf die heutige Situation. Allerdings hat sich das Ausmaß verändert. Während der Deutsche Bund der Frauenemanzipation Anfang des 20. Jahrhunderts mit gedruckten Flugschriften gegen das Frauenwahlrecht kämpfte, sind es heute unzählige Webseiten, Social-Media-Profile, Bots und politische MachthaberInnen, die antifeministisches Gedankengut verbreiten und Frauen bedrohen, sagt die Autorin und Journalistin Susanne Kaiser.
Je mehr Machtpositionen sie auch tatsächlich innehaben, desto krasser wird dieser Gegenschlag und desto krasser wird, wie sie im Netz gehatet werden, mit Vergewaltigungsfantasien überzogen werden und da einfach rausgedrängt werden sollen. Und desto krasser werden eben solche maskulinistischen Influencer, beispielsweise wie Andrew Tate, abgefeiert oder Johnny Depp oder jemand wie Donald Trump, ne, der genau deshalb gewählt wurde, weil er eben unter anderem sich als sexistischer, misogyner Underdog präsentieren konnte. Ich glaube, da gibt es einen großen Zusammenhang und der hat mit dem Netz zu tun. Ne? Das Internet ist eben auch genau der Raum, wo wir sehen, dass sich die Gegenoffensive formiert, sammelt, ihre Ideologien untereinander anschlussfähig macht. Ja, sich organisiert.
Antifeministische Ideologien bilden eine Brücke zwischen Rechtspopulisten und religiösen Fundamentalisten und reichen bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Die Ausbreitung und Institutionalisierung dieser Bewegung bedroht nicht nur die Rechte von Frauen und LGBTIQ-Plus-Personen, sie ist zutiefst demokratiefeindlich. Hier in dieser ersten Folge versuche ich mit der Unterstützung von ExpertInnen, rote Fäden durch das erstmal undurchdringlich scheinende Geflecht der einzelnen AkteurInnen und Bewegungen zu ziehen. Welche Narrative kehren immer wieder? Warum sind sie so erfolgreich? Welche Mobilisierungsformen und Strategien haben dazu geführt, dass mit Angriffen auf Menschenrechte und Geschlechtergleichheit Wahlen gewonnen werden können? Meine GesprächspartnerInnen benutzen statt Antifeminismus teilweise andere Begriffe, wie Anti-Rights-Movement und Anti-Gender-Movement. Aber wir meinen alle dasselbe. Eine schwer zu fassende, sich immer wieder neu organisierende gesellschaftliche Kraft, die sich vor allem durch die Dinge definiert, die sie gemeinsam ablehnt. Reproduktive Rechte, Geschlechtergleichstellung und generell eine sozialere, inklusive Gesellschaft. Genau diese amorphe Anschlussfähigkeit ist ihr Erfolgsgeheimnis, sagt Noreen Shamim.
It functions as like an empty signifier. Like I said, it doesn't actually mean anything, and because of the fact that it is empty and it's plastic, right?
Die Tatsache, dass es ein hohles Konstrukt ist, macht es möglich, es an jedem Ort der Welt für eigentlich jeden Zweck zu instrumentalisieren. Für Kampagnen gegen reproduktive Rechte, gegen Geschlechtergerechtigkeit, gegen LGBTIQ-Plus-Rechte, als Teil von antidemokratischen Kampagnen, sogar für militaristische Zwecke. Die Begriffe sind sinnentleert, aber gleichzeitig negativ aufgeladen. Das ist sehr effektiv für die Mobilisierung.
Noreen Shamim ist Gründerin von NUR, einer feministischen Initiative, die antifeministische Bewegungen und ihre Auswirkungen untersucht und Gegenstrategien entwickelt. Außerdem war sie Lead Author des zuletzt 2021 veröffentlichten Rights at Risk Reports. Der war eine wertvolle Quelle für unsere Podcast-Reihe. Ihr findet den Link in den Shownotes. Ebenfalls eine wichtige Grundlage für diese Serie war das Buch »Politische Männlichkeit«, wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen, von Susanne Kaiser, für das sie unter anderem die Mobilisierung in Online-Foren der sogenannten Manosphäre untersucht hat.
Man tut erst so, als gäbe es ein bestimmtes Establishment. Das kann natürlich Kapitalismus sein, ne? Das kann eine Regierung sein, können mächtige Frauen sein. Ne? Da wird einfach so ein Pappkamerad aufgebaut, den es aber gar nicht gibt. Und dann wird dagegen agitiert. Und das ist das, wie sich Menschen, die eigentlich in einer total privilegierten Position sind, zu Underdogs machen und aus einer Underdog-Position heraus so tut, als wäre man eigentlich so eine Art Widerstandskämpferin. Also es ist sowieso eine einzige Selbstviktimisierung. Ja, oder eben eine strategische Minderheit. So. Und wo man Leute dann einfach gewinnt, weil das kann man von oben quasi nicht, ne? Das muss von unten passieren. Auch wenn dieses von unten gar nicht existiert.
Nicht zufällig tragen Bewegungen, in denen antifeministisches Gedankengut verbreitet wird, oft Namen, die suggerieren, dass hier die Interessen einer breiten Masse vertreten werden. Demo für alle, La Manif pour tous oder The World Congress of Families. Das Ziel ist eine Querfront, die sich hinter einem sorgfältig ausgemalten Feindbild versammelt, sagt Roman Kuha. Er ist Soziologe an der Universität von Ljubljana und hat in einem Sammelband Anti-Gender-Kampagnen in 10 europäischen Ländern und Russland miteinander verglichen.
Why we insist on anti-gender mobilizations not being the continuation of the previous conservative mobilization
is aus unserer Sicht ist die Anti-Gender-Bewegung keine Fortsetzung von früheren konservativen Abwehrbewegungen. Es ist eine völlig neue Strategie, eine neue Sprache, ein anderer Ansatz, wobei sie sich große Mühe gibt, nicht zu katholisch und zu konservativ rüberzukommen. Ihr Ziel ist der Mainstream. Sie wollen ganz normale Leute erreichen. Wenn man sich zum Beispiel die Bilder von den Manif pour tout-Protesten in Paris anschaut, dann sieht man viele junge Menschen. Es erinnert ein bisschen an die Pride Parade oder eine Technopartie in Berlin. Diese Bewegungen bemühen sich um ein säkulares Bild. Und gleichzeitig benutzen sie eine Strategie der Selbstviktimisierung. Wir, die gesellschaftliche Mitte, werden nicht gehört. Unsere Interessen sind in Gefahr. Mit dieser Mobilisierungsstrategie zielen sie auf die sogenannte unentschlossene Mitte. Menschen, die noch gar nicht wissen, ob sie für oder gegen die gleichgeschlechtliche Ehe sind. Diese Menschen versuchen sie auf ihre Seite zu ziehen.
These are the people that the anti-gender mobilizations are trying to get on their side.
Wir werden uns gleich einige verbreitete Narrative genauer anschauen. Zum Beispiel die rote Pille, Gender-Bashing oder die Gleichsetzung von Geburtenpolitik und Nation. Vorher ist es aber wichtig, die Bauanleitung zu verstehen, nach der ganz viele Fake News und Verschwörungsmythen gestrickt sind. Nicht nur im Antifeminismus.
They are constantly, you know, referring to common sense. What they are saying, at least at the first stages, looks
Sie beziehen sich ständig auf das, was sie gesunden Menschenverstand nennen. Auf den ersten Blick erscheinen die Aussagen plausibel, fast selbstverständlich. In Slowenien wurde zum Beispiel immer wieder gesagt, ein Kind braucht Mutter und Vater. Das ist nicht falsch, aber es ist auch nicht die volle Wahrheit. Ein Kind braucht sichere Bezugspersonen. Welches Geschlecht die haben, ist egal. Und daran sieht man, wie diese Strategie funktioniert. Sie vermischt Halbwahrheiten mit völlig aus der Luft gegriffenen Behauptungen. Und das wieder zu entwirren, ist gar nicht so leicht.
They mix this up and it's really hard to disentangle what is true and what is not true, what is the lie.
Comes across as, which is another anti-right strategy, as presenting things as common sense. So it's not something to even think about, it's just obvious.
Eine häufig genutzte Strategie ist, die Dinge so aussehen zu lassen, als wären sie absolut vernünftig. Zum Beispiel bei der Lebensschützerbewegung. Die sagen, ist doch klar, dass jeder ein Recht auf Leben hat. Und wenn das auf alle zutrifft, dann doch wohl auch auf einen ungeborenen Fötus. Und damit ist der Fall dann für sie abgeschlossen. Obwohl dieses angebliche Recht natürlich mit anderen geltenden Rechten, wie dem Recht auf körperliche Selbstbestimmung der Mutter, abzuwägen ist. Aber das wird bewusst ignoriert, um den Diskurs zugunsten fundamentalistischer Ideologien zu manipulieren.
So as to embed sort of fundamentalist doctrine into our laws. Yeah. By way of a backdoor, basically.
Neben plausibel klingenden Fehlinformationen nutzen antifeministische AkteurInnen auch eine eingängliche Bildsprache. Eines ihrer Erkennungszeichen ist die Abbildung einer roten Pille oder auch Hände, auf der eine blaue und eine rote Pille liegen. Das ist eine Anspielung auf eine Szene in dem dystopischen Film Matrix. Der Protagonist, Neo, wird darin vor die Wahl gestellt. Nimm die blaue Pille und bleibe in der Welt, der Matrix, die dir vorgegaukelt wird, oder die rote, wodurch du eine Wahrheit erkennen wirst, die dein Leben verändert.
Das heißt, der Feminismus hat die Gesellschaft in einer Weise korrumpiert und pervertiert, dass wir alle ja inzwischen in einer Art Matriarchat leben. Wir merken das aber nicht so richtig. Und wenn wir die rote Pille schlucken, dann erwachen wir und erkennen die schädlichen Missstände, die der Feminismus ausgelöst hat. Feminismus als gesellschaftliche Verschwörung. Und dann kann man das in alle möglichen Richtungen wenden. Also Incels würden sagen, deshalb bekommen wir keine Frauen ab und müssen einsam bleiben, unser Leben lang haben nie Sex.
Incels steht für Involuntary Celibate, unfreiwillig enthaltsam, und ist eine radikale Gruppierung von weißen, heterosexuellen Männern innerhalb der Manosphäre. Incels erheben einen Besitzanspruch auf Frauen und propagieren Gewalt bis hin zu Anschlägen.
Irgendwelche Rechtsradikalen würden sagen, und deshalb stirbt die weiße Rasse, bitte in Anführungszeichen, sterben, oder die europäische Bevölkerung oder was auch immer stirbt aus, weil weiße Frauen nicht mehr bereit sind, mit weißen Männern Kinder zu bekommen, nur wegen des Feminismus, weil sie lieber arbeiten gehen, eine Karriere machen oder weil sie abtreiben oder was auch immer. Ja, und religiöse Akteure würden als erstes mal das total apokalyptisch fassen und sagen, ja, die ganze Menschheit stirbt sogar aus, weil Frauen ja grundsätzlich nicht mehr bereit sind, Kinder zu bekommen. Und damit sind wir eigentlich am Ende der Menschheit angelangt.
Hier deutet sich auch schon eines der Hauptnarrative von AntifeministInnen an. Nämlich die Aussage, dass es jetzt aber auch mal gut sei mit dem Feminismus. Dass Frauen und Angehörige sexueller Minderheiten schon so viel erreicht hätten, aber dass sie einfach nie zufrieden sind. Eine Aussage, die weiter existierende und messbare Diskriminierungen wie den Gender Pay Gap oder geschlechtsspezifische Gewalt einfach ausblendet. Die aber erfolgreich ein vages Gefühl von Neid und Bedrohung erzeugt, sagt der Soziologe Roman Kuha.
Well, I call it the crisis of equality or equality fatigue, which basically
ich nenne das die Krise der Gleichberechtigung oder auch Equality Fatigue. Es ist das Gefühl, einfach genug von diesen ewigen Diskussionen zu haben. Gender Mainstreaming, Gleichstellungspolitik und so weiter. Viele Menschen denken, dass wir die Gleichstellung der Geschlechter bereits erreicht haben. Und dann ist es einfach für die Anti-Gender-Bewegung, das strategisch weiterzudrehen. Drehen und zu sagen, diese FeministInnen wollen mehr als rechtliche Gleichstellung. Sie wollen jetzt auch noch anderen ihre Rechte wegnehmen. Zum Beispiel von ungeborenen Kindern, wenn es um Schwangerschaftsabbrüche geht.
Kinder, Geborene und Ungeborene, sind ein fester Bestandteil in der Rhetorik von antifeministischen AkteurInnen. Das ist kein Zufall, sagen Noreen Shamim und Roman Kuha. Wenn es darum geht, den Diskurs zu emotionalisieren und Politics of Fear zu betreiben, dann funktioniert nicht so gut wie das Bild unschuldiger Kinder.
And the easiest way to create an episode of moral panic is to declare the weakest link of your group endangered. And the weakest link
Nichts ruft so zuverlässig eine moralische Panik hervor wie die Aussage, dass die Schwächsten in unserer Gesellschaft in Gefahr sind. Und das sind Kinder. Und damit werden dann verschiedene Themen verknüpft. Die Ehe für alle, Schwangerschaftsabbrüche und letztlich die Nation und die Zukunft.
Es ist die emotionale Komponente, die dieses Narrativ so stark macht. Wir alle sorgen uns um unsere Kinder. Genauso wie unsere Familien. Da geht es um ganz grundlegende Bindungen, die uns wichtig sind, die wir schützen wollen. Und daraus lässt sich ein universell ansprechendes Muster stricken. Liebe und die Angst, dass das, was du liebst, bedroht sein könnte.
In den Statements von Noreen Shamim und Roman Kuha sind zwei Themen angeklungen, die immer wieder weltweit zur Mobilisierung benutzt werden. Gleichgeschlechtliche Ehe und damit verbunden Adoption und andere reproduktive Rechte von LGBTIQ+-Personen und das Recht von Frauen, über ihren Körper zu bestimmen. Das hat einen Grund. Reproduktive Rechte und der Schutz der heteronormativen Familie eignen sich besonders, um einen gemeinsamen Nenner zwischen rechtsnationalistischen und religiösen Kräften zu finden. Noreen Shamim beschreibt diese beiden Lager im Rights at Risk Report treffend als Bedfellows. Bettgenossen.
There's so many examples, but for instance, you know, the rise of global Hindutva in India, for instance, right?
Ein gutes Beispiel sind die Hindu-Nationalisten in Indien, die Geschlechterpolitik zu einem zentralen Projekt gemacht haben. Es gibt dort eine explizit pronatalistische, also geburtenfördernde Politik, die dann wiederum genutzt wird, um zum Beispiel den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und anderen reproduktiven Rechten zu beschneiden. Frauen werden in diesem Fall gleichgesetzt mit der Nation und ihrem Fortbestand. Da wird diese Triade aufgemacht. Leben, Familie, Nation. Das ist eine breite Basis, hinter der sich verschiedene Akteure versammeln können, wobei Familie explizit definiert ist als eine patriarchal geprägte, heteronormative Familie.
But if we take a look at these newly established groups and their logos, it is really interesting to see how much copy-pasting is taking place.
Wenn man die Logos von neu gegründeten Gruppen miteinander vergleicht, ist die Ähnlichkeit offensichtlich. Eigentlich alle nutzen Varianten von zwei Visualisierungen. Entweder ist es die Silhouette einer heterosexuellen Familie mit Vater, Mutter und zwei Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, oder weniger oft sieht man das Bild einer großen Hand, die Kinder beschützt. Dieses Logo haben wir überall in Europa vorgefunden, aber auch weltweit.
These are the two types of logos we can see not only in Europe but globally.
Wie sich die ideologische Bettgenossenschaft zwischen religiösen und nationalistischen Kräften ganz konkret in finanzieller Unterstützung, gemeinsamen Konferenzen und politischer Lobbyarbeit ausdrückt, das erfahrt ihr im zweiten Teil dieser Podcast-Reihe. Bis dahin ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass sich hinter dem erstmal gut klingenden Label Familienförderung Forderungen verstecken können, die nichts mit sexueller Selbstbestimmung und gleichberechtigter Elternschaft zu tun haben. Ein gutes Beispiel dafür ist Italien, wo die rechtsnationalistische Regierung unter der Führung von Giorgia Meloni das Ministerium für Chancengleichheit in Ministerium für Familie, Geburten und Chancengleichheit umbenannt hat. Während in Sachen finanzieller Unterstützung und Betreuungsinfrastruktur kaum ein anderes europäisches Land so wenig für seine Familien tut wie Italien. Das zugrunde liegende Ideal ist immer noch die vermeintlich natürliche Aufgabenverteilung zwischen den Geschlechtern. Auch das ist ein weit verbreitetes antifeministisches Narrativ.
Es wird behauptet, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind und sich in ihren Aufgaben und Fähigkeiten ergänzen. Deswegen wird Gleichberechtigung abgelehnt. Stattdessen werden Männer in der öffentlichen Sphäre verortet und Frauen zu Hause, im privaten Bereich.
Gleichwertig, aber nicht gleich. Diese Parole wird auch von religiösen AkteurInnen, zum Beispiel im Vatikan, immer wieder wiederholt, wenn es darum geht, klarzumachen, dass es erstens nur zwei Geschlechter gibt, die sich zweitens auf natürliche Weise ergänzen. Damit verbunden ist der Anti-Gender-Diskurs. Hier wird darauf beharrt, dass Geschlecht und die damit verknüpften Merkmale eine biologische Konstante sind, also nicht etwas, das von unserem Umfeld und gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen geprägt ist und damit auch wandelbar. Im Gespräch mit mir beschreibt Roman Kuha sehr eindrücklich den Moment, wo ihm klar wurde, dass aus diesem anfänglichen Richtungsstreit eine politische Bewegung geworden war. 2009 sollte in Slowenien ein neuer Family Code eingeführt werden, der die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert. Roman Kuha war als Experte zu diesem Thema ins slowenische Parlament eingeladen, zusammen mit Vertretern der katholischen Kirche und einigen neu gegründeten NGOs.
Some newly established groups were also there, and they started saying or framing their arguments that the new family code and the marriage equality is all about gender theory. They said,
diese neuen Gruppierungen sagen, bei diesem family code geht es doch im Kern um Gender-Theorie. Und ich habe das erstmal ernst genommen und mich gefragt, ist das eine Theorie, die ich kennen sollte? Und ich muss gestehen, ich habe im ersten Moment nichts gesagt, weil ich dachte, ich als Genderforscher sollte diese Theorie doch kennen. Aber mit der Zeit wurde klar, dass Gender-Theorie gar nichts mit Gender Studies zu tun hat, obwohl es so klingen soll, als wäre es so. Es ist ein pseudowissenschaftliches Konstrukt, das davon ablenken soll, dass es hier um religiöse Ideologie und Vorurteile geht. Der Begriff wurde aus dem Nichts konstruiert und es stellte sich heraus, dass er auch nichts bedeutet. Er ist eine hohle Phrase, die zuerst auf die Ehe für alle angewendet wurde, aber bald darauf auch auf reproduktive Rechte oder Sexualkundeunterricht an den Schulen.
Different issues in terms of equality, in terms of equal rights, were now framed as being part of this gender ideology or gender theory.
Das Beispiel der Anti-Gender-Bewegung macht deutlich, wie schwer es sein kann, antifeministische Argumentationsstrategien und Diskurse zu erkennen und zu durchkreuzen. Es wird eine pseudowissenschaftliche Fassade aufgebaut und das Narrativ nimmt eine feministische Forderung wie die Differenzierung zwischen Sex und Gender auf, um sie dann ins Gegenteil zu verkehren. Gleichstellungspolitische Forderungen werden aus dem Zusammenhang gerissen, umgedeutet und für die eigenen Ziele instrumentalisiert.
One of the more pernicious and often clever ways of doing this is kind of infiltrating, co-opting, subverting feminist language. It can boil down into biological essentialism.
Sehr effektiv und schädlich ist die Taktik, feministische Diskurse bzw. Menschenrechtsdiskurse zu kapern und zu verdrehen. Das passiert zum Beispiel im Bereich geschlechtsspezifische Gewalt, wo dann eine Art biologischer Essentialismus ins Spiel kommt. Die realen und berechtigten Ängste vor Diskriminierung und Gewalt werden adressiert, aber in einer Form, die sagt, diese Rechte sollten Cis-Frauen vorbehalten sein. Und mehr Rechte zum Beispiel für Transgender-Menschen gefährden diese Rechte. Auf diese Weise verbinden sich transfeindliche AkteurInnen mit exkludierenden feministischen Kräften.
Wie diese Strategie aufgeht, lässt sich gerade in Deutschland beispielhaft beobachten. Das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag ließ die Konfliktlinien zwischen TERFs, also Trans-Exclusionary Feminists, und anderen feministischen AkteurInnen wieder aufbrechen. Dabei geht es im Kern darum, dass TERFs geschützte Räume, die bis jetzt Cis-Frauen vorbehalten waren, wie zum Beispiel Frauensaunen oder Umkleiden, in Gefahr sehen, wenn vermeintlich jeder sich dort über eine Geschlechtseintragsänderung Zutritt verschaffen kann.
Ich finde auch dieses Argument so schwachsinnig, dass sich dann gewaltbereite Männer noch leichter Zugriff zu Umkleiden und Toiletten verschaffen können. Weil ich meine ganz ehrlich, welchen toxischen Alpha-Mann hält denn jetzt so ein Frauenzeichen an der Toilette ab? Dann ist es natürlich ein ziemlich, ich sag jetzt mal so salopp, billiger Trick von Rechten, dass sie einfach eine total marginalisierte Gruppe sich rauspicken, von der es zahlenmäßig nur sehr, sehr wenige gibt und die sowieso schon unter also vielfachen Diskriminierungen leiden und die so herabwürdigen und so instrumentalisieren, dass eben auch die ganze feministische Debatte da, also sich letztlich dann darauf einschießt, statt auf das, was eigentlich das Feindbild sein sollte oder was eigentlich bekämpft werden müsste.
Es gehört zur Wahrheit über Antifeminismus, dass er nicht in der Mehrzahl, aber auch von Frauen getragen wird. Und dass sich einige davon durchaus als Feministinnen sehen, sagt die amerikanische Forscherin und Aktivistin Noreen Shamim. Es gibt eine richtige Bewegung von sogenannten Maternal Feminists, mütterlichen Feministinnen, die sich auf das vorher schon erwähnte Narrativ der Komplementarität der Geschlechter beziehen.
So women having, you know, being a very separate role from men. And here that the real feminists, quote unquote, are the ones who believe in women's separate role, their power as mothers.
Männer und Frauen definieren sich über ihre unterschiedlichen Rollen. Und die echten Feministinnen seien eben die, die diese naturgegebenen Rollen annehmen, quasi ihre mütterliche Macht. Und daraus wird abgeleitet, dass vor allem Mütter unterstützt werden müssen. Natürlich sind die Aufwertung von Care-Arbeit und Mutterschaft zentrale feministische Anliegen, aber diese Behauptung von, wir sind die echten Feministinnen, also kümmert euch um unsere Rechte, alle anderen sind abnormal. Das ist ein Versuch, sich die Errungenschaften des Feminismus anzueignen. Unter der Fahne des Feminismus werden dann Dinge vertreten, die das absolute Gegenteil von Feminismus sind.
Das ist sowieso ein großes Problem, finde ich, dass die rechten AkteurInnen ja eher nach den Gemeinsamkeiten schauen und sich auch über sehr große Brüche hinweg eigentlich zusammentun unter den paar Merkmalen, die sie dann doch gemeinsam haben. Und meistens ist es eben, Frauen auf einen untergeordneten Platz in der gesellschaftlichen Hierarchie zurückzuverweisen, während die Linke und FeministInnen da ja eher zur Spaltung, finde ich, neigen und sich dann auch spalten lassen.
Anti-Gender-Bewegungen und antifeministische Mobilisierung sind keine Übergangsphänomene. Im Gegenteil, sie sind dabei, in einer langfristig angelegten Strategie nicht nur den gesellschaftlichen Diskurs zu kapern, sondern auch politische Institutionen wie die EU oder den Supreme Court in den USA. Das Aufbauen eines gemeinsamen Feindes hat dabei geholfen, die antifeministische Bewegung über alle politischen Gräben hinweg zu einen und AnhängerInnen zu mobilisieren. Roman Kuha, der den Aufstieg und die Strategien von Anti-Gender-Gruppierungen in Europa untersucht hat, glaubt, dass die Gefahr, die von dieser Bewegung ausgeht, immer noch unterschätzt wird.
It's easy to say sometimes, you know, it's not taking place here, it's in Poland, it's far away, it's in those countries, right?
But, man kann sich leicht einreden, das passiert ja gar nicht hier in meinem Land, sondern weit weg, zum Beispiel in Polen. Aber die Anti-Gender-Bewegung agiert auf einer globalen Ebene. Sie haben eigene Netzwerke und Organisationen gegründet, zum Beispiel Agenda Europe, ein Netzwerk mit 150 Unterorganisationen in ganz Europa und einer abgestimmten Agenda zur Verhinderung von gleichgeschlechtlicher Ehe und Adoption, Verbot von künstlicher Befruchtung, Legalisierung von Homeschooling und der Änderung von Gleichstellungsgesetzgebung auf der Ebene des europäischen Rechts. Was ich damit sagen will, diese AkteurInnen sind auf der Ebene der Europäischen Union sehr aktiv. Sie haben einen langen Atem und da muss man aufmerksam bleiben. Denn das bedeutet, dass Dinge, die in Polen passieren, langfristig uns alle betreffen.
So if something is going on in Poland, eventually it will affect all of us.
Mehr über die internationalen und finanziellen Verflechtungen zwischen einzelnen antifeministischen Playern erfahrt ihr in der nächsten Folge dieser Podcast-Reihe, recherchiert von meiner Kollegin Emily Thomay. Unsere Hoffnung ist, dass solch eine engmaschige Unterstützung eines Tages auch auf der anderen Seite gelingt, dass FeministInnen, LGBTIQ+-AktivistInnen und andere AkteurInnen, die sich für den Schutz von Minderheiten und soziale Gerechtigkeit einsetzen, sich über alle Unterschiede hinweg auf gemeinsame Forderungen verständigen und den Diskurs zurückerobern. Wie solche Gegenstrategien aussehen könnten, darum geht es in der dritten Folge dieser Podcast-Reihe. Thank you. alle Episoden von Our Voices, Our Choices und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl hören und abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss und bis zum nächsten Mal.